Mein Leben reicht ja hinein, nicht nur ins letzte Jahrhundert, das ist keine besondere Kunst, aber in die Zeit noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Und es war geprägt ganz stark durch die Eltern auch. Der Vater hat in jener Zeit, als alle begeistert waren, der himmlische Vater hat uns Adolf Hitler als Retter des Vaterlands geschickt. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg und der Weltwirtschaftskrise war das wirklich für fromme Leute auch eine Versuchung zu meinen, dass der Adolf Hitler der Gesandte Gottes ist. Und mein Vater ließ sich nicht in die Partei eingliedern, ist deshalb auch nicht angestellt worden als Lehrer, 17 Jahre geführt zur Ersatzliste, immer wieder strafversetzt. Den Sonntagsbibelstunden sitzt vorne in der ersten Reihe ein treuer Bruder aus Böblingen, der sagt, ich bin bei Ihrem Vater in die Klasse gegangen. Und wir haben seit früher Jugend gebetet, etwa für Niemöller. Das war so die beiden ersten freien Gebeten. Niemöller war ein Pfarrer in Berlin-Dahlem, der den Mut hatte, schon 1934 sich gegen Adolf Hitler zu stellen. Da hat man ihm einen Prozess gemacht und das Berliner Kammergericht hat ihn freigesprochen. Aber als er die Stufen des Berliner Kammergerichts runterging, um das Kammergericht zu verlassen, wurde er von der geheimen Staatspolizei verhaftet und als persönlicher Gefangener des Führers Adolf Hitler ins Konzentrationslager Dachau verbracht. Da sind viele Leute, auch Christen, aufgewacht, wenn es so einen Rechtsbruch gibt, unter dem Führer. Manche sagten, der Führer weiß nichts davon. Doch, der war das persönliche Gefangene des Führers. Nicht? Der wusste schon davon. Wenn so ein Rechtsbruch geschieht, dann kann im ganzen System und das sehr viele Fehler sein. Und über Nacht haben sich Christen entschlossen, in Bayern, in Hessen, in Hannover, Delegationen zu entsenden nach Berlin, um die Ministerien abzuklappern und deutlich zu machen, wir Christen sind erschrocken darüber, dass einer, der vom Gericht freigesprochen ist, dem man nichts nachweisen kann, plötzlich inhaftiert wird und sogar in ein Konzentrationslager gebracht wird. Auch in Württemberg, damals hatte man noch keineswegs in jedem Haushalt ein Telefon von wegen Handy. Wenn man uns anrufen wollte zu Hause, musste man beim Bäcker anrufen. Der Bäcker kam um die Ecke und hat gesagt, es war ein Anruf, dass Sie da in 5 Minuten kommen nochmal. Also es war umständlich. Und da wurde als Vater wurde gefragt, der war damals 34 Jahre alt. Und stand auf Spitze noch, ob überhaupt vom Staat angestellt wird, als Doktor der Staatswissenschaft, begabter Mann trotzdem, wenn er nicht in der Partei ist, wenn er sich wehrt gegen Adolf Hitler, dann kann er gucken, wo er bleibt. Wurde angerufen, würden Sie mitgehen, Dr. Schiffbuch, zu einer Delegation nach Berlin? Ja, ich gehe mit. Er war angerufen worden von dem Pfarrer Tipper, damals Leiter des, Amt für missionarische Dienste. Damals hat das Gemeindedienst geheißen. Und so trafen sich an einem Sonntagabend auf dem Stuttgarter Bahnhof. Meine Mutter hat uns mitgenommen, wir waren ganz kleine Stiefelchen. Aber Vater fährt nach Berlin, das war interessant. Nachtschnellzug und habe sich einige versammelt. Viele Freunde, denen ich später begegnet, Paul Heiland war Geschäftsführer vom Jugendwerk und Pfarrer Weber und bekannte Leute. Und der Pfarrer Tipper stand auch am Perron, Abstand, und hat gesagt, ich habe doch heute Nacht Angst bekommen. Meine Frau hat gesagt, du fährst nicht mit. Fahren Sie los. Und da hat sich die Gruppe von 20 Leuten, verschiedene Prokuristen von Heidenheim und ein Auslandskorrespondent von Schwenningen, haben sich im Zug getroffen und haben gesagt, jetzt was ist los? Wir wissen gar nicht, wohin wir sollen, wo wir übernachten sollen, was ist Ziel. Lange Rede, kurzer Sinn, sie haben ein Ministerium und das andere abgeklappert, um zu sagen, was wir erlebt haben, ist ein Bruch elementaren Rechts und wir Christen lassen uns das nicht gefallen. Mein Vater war über ein Finanzministerium, wurde vorgeladen, damals von dem Minister Schacht, der nach dem Krieg noch angeklagt war, der auch gesagt hat, ich habe große Sorgen. Es gab bis hinein in die Regierung von Hitler Leute, die gesagt haben, also was da passiert ist, das schlimm. Aber stand natürlich nachher in Personalakten drin. Und als mein Vater zurückkam von Berlin, war er ganz geschickt und hat gesagt, in diesem Staat, da können wir uns bloß noch aufs Leiden einstellen. Ich weiß noch, wie meine Mutter gesagt hat, Kinder, ich bin stolz auf euren Vater. Sie hat nicht gesagt, auf meinen Mann, sondern auf euren Vater bin ich stolz. Hat vielleicht mein Leben schon von Anfang an geprägt, dass es auch gut sein kann, wenn man gegen den Strom schwimmt. Ein paar Jahre später, 9. November 1938, in der Nacht, wurden die Synagogen niedergebrannt in Deutschland, die jüdischen Geschäfte geplündert. Man hat, weil es so viel Scherben gab, den jüdischen Geschäften, die zertrümmert wurden von SA-Gruppen, man diese Nacht die Reichskristallnacht geheißen. Es geklirrt hat an allen Stellen. Und da hat in der höheren Handelsschule für Mädchen, das war damals eine Eliteschule in Stuttgart, da war mein Vater berufen worden als Lehrer, haben die Lehrerzimmer, die Lehrer gesprochen, müssen wir vor unseren Klassen sagen, dass das, was heute Nacht passiert ist, ein schreiendes Unrecht war. Meist haben gesagt, halt auf den Mund, der Führer hat befohlen, kann ich nichts dagegen machen. Aber ein Kollege meines Vaters, der Dr. Grünzweig und mein Vater haben gesagt, wir sagen es in unserer Klasse, der wir Klassenlehrer sind. Dr. Grünzweig hat gesagt, ich möchte nur sagen, was heute Nacht geschehen ist, war Unrecht. Und sofort wurde er verpfiffen, am Tag später war er schon im Konzentrationslager Welzheim. Mein Vater hat es auch gesagt. Und an dem Vormittag kam der Direktor Egerer von der höheren Handelsschule für Mädchen. Im Spott hat man in Stuttgart gesagt, höhere Fachschule für Mädchenhandel. Also kam der Direktor Egerer raufgerannt in unsere Wohnung und hat gesagt, Frau Schiffbuch, Ihren Mann kann ich jetzt nicht mehr schützen. Was er gemacht hat, ist verantwortungslos. Das hat meine Mutter wieder gesagt. Kinder, stolz auf euren Vater. Hinterher haben wir einiges gehört. Da war auch ein fanatisches Mädchen in der Klasse, vom Bund Deutscher Mädchen, das war so die weibliche Abteilung der Hitlerjugend. Die stammte aus Österreich und hat gesagt, den Chefbuch zeige ich jetzt an. Und da haben die anderen Schülerinnen gesagt, dann kriegst du Klassenprügel. Letzte Frucht dieser Sache, vor 4 Wochen stiftet eine Frau in Esslingen 500.000 in ihrem Erbe, hat sie das bestimmt, für den Verein Heimat, der von meinem Bruder Klaus, der war Dekan in Esslingen, gegründet wurde, für wohnungslose Leute, für Leute, die auf der Straße liegen, die man oft so als Berber bezeichnet, nicht sesshafte. Und die Frau hat ihren Testament geschrieben. Ich habe einst als Klassenlehrer einen Dr. Schäffbuch gehabt und weil der Herr Schäffbuch Dekan in Esslingen ist und den Verein Heimat leitet, stifte ich 500.000 meines Vermögens für diesen Verein. So sehen Sie, das kann eine Frucht sein, die Gott schafft. Wie gesagt, wir haben seit dieser Zeit als kleine Buben, meine 4 Brüder und ich, unsere Schwester ist später geboren, in den Abendgebeten für Niemöller gebetet, dass er freikommt. Und 1945 war es dann soweit, dass er freikam, von den Amerikanern befreit wurde. Und dann wurde er bald nach Amerika eingeladen. Der Star, der Mann, der gegen Hitler protestiert hat, der im Konzentrationslager war. Und dann hat er unterstützt, ja, das Markuskirche war eine der Kirchen, die am wenigsten beschädigt waren in Stuttgart von den Fliegerangriffen, einen Reisebericht über Amerika gegeben. Wir hatten gar keinen Platz mehr gefunden in der Markuskirche, die war voll bis auf den letzten Stehplatz. Wir saßen draußen auf den Gräbern, auf den Grabumrandungen im Fangensbach-Friedhof, und das war damals ganz neu, dass man mit Lautsprechern etwas übertragen hat. Und ich hör's noch, wie Niemöller sagte, wir waren zu spät dran, als wir nach New Orleans kamen, aber wir haben schließlich noch geschafft, den Zug zu erreichen, und wir haben es Minneapolis geschafft. Das wurde übersetzt erfahren, wir haben es immer wieder, wir haben, we made it, wir haben es geschafft. Ich sehe meinen Vater bekümmert, den Kopf schütteln und immer wieder sagen, so doch nicht. So ein Wunder, dass du lebst, Niemöller, dass du nochmal aus der Vernichtungsmaschinerie herausgekommen bist und jetzt ist dein Haus voll. Wir haben es geschafft. Wunder ist das, Gott sei Dank. Wenn ich heute Abend ein bisschen aus meinem Leben erzähle, dann möchte ich mehr davon erzählen, wo trotz meines Versagens, meiner Schwachheit, Gott etwas daraus gemacht hat. Ab 1943 wurden die Schulen in Stuttgart mit einem Schlag evakuiert nach dem ersten Tagesfliegerangriff im September 1943. Ich sehe noch die silberne Mücken am Himmel, die Bomberschwärme kommen. Wir wurden von unserer Schule in der Holzgartenstraße schnell in die Liederhalle im Durchschnittskeller geholt. Unser Klassenlehrer, der Halli, mit normalem Namen Haller, der uns bloß die lateinischen Vokabeln und Grammatik eingetrommelt hat, sodass ich im Schlaf sagen kann, bam, bas, bat, bamus, basis, bantan, gelernt. War plötzlich, als die Bomben fielen, hat er gesagt, Bube, bettet. War ganz neu, dass wir das von einem Lehrer hören, in der Not der Flieger angekommen. Und sofort hat der nationalsozialistische Staat beschlossen, in den Großstädten werden alle Schulen evakuiert. Entweder haben die Eltern selber Möglichkeiten, irgendwo auf dem Land die Kinder unterzubringen, sonst wird die ganze Schule, unsere Evaluierungsgymnasium, wurde en bloc in einem Sonderzug nach Biberach verbracht und dort in Einzelfamilien untergebracht. Mein Vater hat beschlossen, dass wir inzwischen war unsere Schwester Birngard geboren, zur Großmutter nach Hülben kommen, auf dem Schwäbischen Alb. Ich hatte damals nicht hier den Schulweg. Aber in dem Hülben habe ich dann erlebt, Posaunenblasen angefangen, weil die meisten Posaunenbläser entweder als Soldaten im Feld waren oder gefallen waren, dass eigentlich jeden Sonntag in diesem, zwar nicht kleinen, aber überschaubaren Dorf, mittags um 14.30 Uhr eine Trauerfeier war, eine Gedenkfeier. Dem Altar stand dann ein Bild von dem gefallenen jungen Mann. Ich war das ein paar Jahre älter als ich. Wenn man das mitmacht, Sonntag um Sonntag, prächtige junge Leute. Ein paar von denen haben vorher noch, 2 Jahre vorher mit uns Drachen steigen lassen, Kinderspiele gemacht und plötzlich gefallen bei Montpellier, gefallen im Osten, vermisst im Osten. Verstehen Sie bitte das, dass man dann plötzlich, wenn man nach 1945 weiterleben darf, Leben als ein besonderes Geschenk ansieht. Da muss man nicht erst schwer krank werden. Am 17. Dezember 1944 haben wir es erlebt, dass eine amerikanische Bomberflotte, sie sind damals in großen Pulks geflogen, immer 70 bis 90 Bomber, miteinander die großen, schweren, viermotorigen Bomber umkreist von den Jägern als Jagdschutz. 100 im Tiefflug über die Schwäbische Alb geflogen sind, eine halbe Stunde später kam im Osten der Feuerschein des brennenden Ulm. Damals am 17. Dezember Ulm untergegangen. Das war für mich, ich war junger Bläser, weil die Eltern waren alle weg, da hatten wir 13-, 14-Jährigen, haben wir gehupt. Blasen war das gar nicht, wir haben mühsam da die Instrumente betätigt. Aber hatten im Ohr, dass der Landesposaunenbach Mühleisen gesagt hat, wenn jeder Krieg vorbeigeht, machen wir einen Landesposaunentag, einen Danktag in Ulm. Und als der Himmel immer roter wurde und roter wurde an dem Abend vom 17. Dezember, da dachten wir eigentlich, oh, das gibt es nicht mehr, das Ulm. Für mich, das war auch wirklich so, vom Bahnhof bis zu Münster und östlich von Münster stand kein Haus mehr. Bloß wie durch Wunder des Münster erhalten. Ich durfte ja nachher als Vikar und dann als junger Pfarrer und dann durch die Landesposaunentage, als ich Leiter des Jugendwerks war, immer wieder mit Ulm und am Schluss meiner Tätigkeit noch einmal in Ulm sein. Es wurde immer erzählt, die Ulmer hängen so am Münster, dass es fast ein Götze ist. Wenn man die aus den Kellern rausgeholt hat, falls sie noch gelebt haben, war die erste Frage, steht wenigstens Münster noch? So hängen die Ulmer an ihrem Münster. Das Haus kann kaputt sein, aber Münster. Münster war erhalten und als der Krieg vorbei war, hat Hermann Mühleisen eingeladen, im Mai 1946 zum ersten Landesposaunentag nach Ulm. Man kam mit merkwürdigen Fahrzeugen, Lastwagen, mit Holzvergasermotor, das wissen Ihnen die Eltern, die erzählen, was ein Holzvergaser ist. Statt Benzin war da richtig wie ein Ofen dran, den man mit Holzstücken geschickt hat, und hat eine halbe Stunde gedauert und hat furchtbar gerochen. Halb vergiftet kam man an. Mit Sonderzügen nach Ulm, in das zerstörte Ulm, und da war die Losung Jesus Christus, Herr Staatskönig. Dass auf dem Münsterplatz mitten in der zerstörten Stadt nach einem Regime, das gesagt hat, ein tausendjähriges Reich wollen wir machen, und nach 12 Jahren war es weggeblasen, Trümmer hinterlassen. Und jetzt konnten wir nochmal neu anfangen mit Jugendarbeit, mit der Gemeinde des Herrn Jesus und mit Kirche. Das haben wir nicht geschafft. Wir haben unsere ganze Ohnmacht in jenen Jahren gespürt, unsere Ängste, wenn man den Fliegerangriff erlebt. Und dass Gott uns noch einmal die Stunde der Freiheit schenkt, bis zum heutigen Tag. Ich denke, bei jedem ihrer großen Eidlinger Treffen, dass wir das nochmal erleben dürfen. Bei unseren Gemeindetagen, die Eidlinger Schwesternschaft haben uns geholfen bei den Gemeindetagen, lassen einen großen Sprung machen. Beim ersten Gemeindetag, in dem wir gewagt haben, ins Neckarstadion zu gehen, heute Gottlieb-Daimler-Stadion, das war noch nicht so schön wie heute, aber immerhin beachtlich, 75. Da war ich vorher 9 Jahre Leiter des Evangelischen Jugendwerks gewesen und war so der Mitarbeiter von Fritz Grünzweig in der Ludwig-Hofacker Vereinigung, gerade bei der Vorbereitung solcher Gemeindetage und Ludwig-Hofacker Konferenzen. Und man hatte mir deutlich gemacht, deine Zeit im Jugendwerk ist abgelaufen, das war die Zeit, da man angefangen hat, haben gesagt, 6 Jahre und dann höchstens nochmal 3 Jahre Verlängerung, das ist vorbei, jetzt kannst du gehen. Der Oberkirchenrat hat gesagt, du kannst dich bewerben ums Dekanat Schondorf, das wäre schön für die Schondorf und wäre für dich schön. Aber die Schondorfer haben mich 3-mal abgewiesen lassen. Mit meinem Mitkonkurrenten, einem lieben Freund, ging die Abstimmung 3-mal hintereinander 18-18 aus. Dann hat der Oberkirchenrat, haben die gesagt, wir geben es wieder zurück an den Oberkirchenrat. Dann hat der Oberkirchenrat mich nochmal benannt. Sie wollen, dass das Schiffbuch wird. Da waren die schon drauf verbieten, haben gesagt, denen haben wir doch gerade jedenfalls keine Mehrheit gegeben. Nochmal abgegeben. Das am 31. Oktober 1974 habe ich beim Jugendwerk aufgehört, feierlich verabschiedet. November, Dezember und ich habe keine Tätigkeit gehabt. Der Oberkirchner hat zwar mein Gehalt überwiesen, das war immerhin tröstlich. Aus der Wohnung in Degerloch hat man es nicht rausgeworfen. und hinterher gesehen, Gott hat mir ein halbes Jahr Zeit gegeben, den Gemeindetag in aller Ruhe vorzubereiten. Presse und bis eines Tages die Polizei kam und gesagt hat, Sie können den Gemeindetag nicht durchführen, denn es ist genau der Tag, an dem der Prozess gegen die Bader-Meinhof-Bande beginnt. Und wir haben jetzt schon Hinweise, dass damit zu rechnen ist, dass Bomben versteckt werden im Stadion. Wir als Polizei verbieten das. Das ist unmöglich, wir können das Treffen nicht mehr absagen. Das läuft, der Sonderzug von Berlin, der läuft. Wir haben die gesagt, dann schicken wir Ihnen 500 Bereitschaftspolizisten in Zivil, die sich überall verteilen. War ein Segenstag für die Bereitschaftspolizei. Die wären sonst nicht zum Gemeindetag gekommen. Gell? Zweites Problem, wir waren nicht gewohnt, wie die in Altlingen, wie man solche Riesentreffen vorbereitet. Wir haben mit 40.000 Menschen gerechnet, die kommen, die sind kamen auch. Aber wenn bloß 30.000 kommen, wie viel rote Würste muss man bestellen? Und wie viel Brötchen? Wenn nachher 10.000 Leute nichts kriegen, sind sie enttäuscht. Und 10.000 Würste, die übrig bleiben, da kann man lange davon essen, gell? Aber wenn es Wurstsalat gibt. Wir haben Mut gehabt, 35.000 rote Würste zu bestellen. Das ging gerade auf. Das heißt, 5.000 Schwaben haben wir Vesper selber mitgebracht. Das wissen Sie, Eitlinger, auch. Dinge, die man nicht organisieren kann, auch mit Erfahrungen, wo Sie bis in Einzelheiten, Kleinigkeiten hinein die Hilfe Gottes brauchen. Aber noch als Nachtrag zu dem, was ich vorher sagte. Ich durfte in Stuttgart in einer ganz wunderbaren Gemeinde aufwachsen. Überhaupt, dass Stuttgart der Vorkriegszeit war eine ganz lebendige evangelische Gemeinde, wahrscheinlich genauso in der Kreuzkirche-Gemeinde war es genauso, und Matthäus war lebendig Gemeinde, auch durch den Kirchenkampf mit den sogenannten deutschen Christen belebt, man hat zusammengehalten. Man kannte sich auch. Ich bin gestern durch den Pragfriedhof in Stuttgart gegangen und habe gedacht, bei jedem zweiten Grab denkt man, aha, die Familie kennt man auch, der Name ist einem auch vertraut. In der Johannesgemeinde, in der wir groß werden durften, gab es einen ganz prächtigen Stadtmissionar. Heute sozusagen Diakon, Karlsruher Ausbildung, der hieß Vogelsang. Mitten im Dritten Reich hat er eine Sonntagsschule gehabt, da waren wir 800 Kinder. Ich wurde schon als Dreijähriger mitgeschleift von einer Nachbarstochter und seitdem habe ich da mitgemacht. Und wurde immer Buch geführt, an welchem Sonntag man da war. Und wenn man 52 Sonntage im Jahr da war, bekam man an Weihnachten eine kleine Broschüre geschenkt. Und wenn man bloß 51 Mal da war, bekam man bloß einen Lebkuchen. Also, wenn die Eltern gesagt haben, wir wollen am Sonntag nach Weilheim zu den Großeltern, haben wir gesagt, das geht höchstens mittags, wir müssen in die Sonntagsschule. Und der Stadtmissionar Vogelsang hat damals schon gesagt, wir gehen in keine kirchlichen Räume. Wir hatten ein wunderbares Gemeindehaus in der Goethestraße. Nein, solange wir können, gehen wir ins Königin Olga Stift. Damit, wenn Eltern ihre Kinder in die Sonntagsschule schicken und die Nachbarn sagen, wo gehen denn ihre Kinder da Sonntagmorgens hin, dann können die Eltern, müssen Sie nicht sagen, da ist eine christliche Sonntagsschule und die gehen da irgendwo zu so einem Kindertreff ins Olga-Stift. Neutrale Räume, aber eine ganz klare Botschaft, was der uns hat schon für Lieder und Bibelsprüche und Psalmen auswendig lernen lassen. Wenn man die konnte, musste man dem Sonntagsschullehrer vorsagen und wenn es noch nicht war, nächsten Sonntag wieder vorsagen. Dann bekam man wieder einen Pluspunkt für den fehlenden Sonntag. War ein tolles System. Und der hat uns auch eingespannt, der Stadtmissionar Vogelsang, als Konfirmandin, dann als ich 15-jährig wieder nach Stuttgart zurückkam, als Helferin und Helfer in den Kinderkirchengruppen. Nach dem Krieg, das Königin-Olga-Stift existierte nicht mehr, waren wir in der Kantine der Württembergischen Feuerversicherung, riesen Saal, eine große Gruppe Sonntagsschulkinder. Und ich denke, das Wichtigste war für uns als Helferinnen und Helfer, jeden Sonntag vorzubereiten, eine biblische Geschichte und uns so zu vertiefen, dass wir 20 Minuten das auch erzählen konnten, anschaulich erzählen, auf ganz große Hilfe. Der Stadtmissionar vorgestanden hat sowieso tolle Idee gehabt, der hat gesagt, warum sollen wir es den Nationalsozialisten eigentlich überlassen, dass die alle Frauen in die NSV oder die NS-Frauenschaft, so hieß das, NSV war Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, die Leute eingliedert, wir als Christen gliedern sie auch ein. Wir sollten nicht immer bloß fragen, wer geht denn in Gottesdienst am Sonntag, sondern wir sollten gerade Leute fragen, die so am Rand stehen und dann sagen, Frau Häberle, also Sie könnten wir brauchen. Ja, wozu denn? Dass Sie unseren Besuch sind. Das kann ich nicht. Das sagen wir Ihnen. Sie müssen einfach bloß jede Woche einmal, und jede Besuchsdienstfrau durfte nicht mehr als 8 Glastüren in den Stuttgarter Wohnhäusern bedienen. Heute lässt man die Besuchsdienstleute 200 Gemeindebriefe austragen, dann werfen sie es überhaupt bloß in Briefkasten. Nicht mehr als 8 und jede Woche einmal vorbei, guten Tag. Und der ganze Körper muss schon eine Wendung haben, dass man am liebsten hineingeht, dass die Leute gar nicht anders können, als sagen, kommt wieder rein. Und dann hat er vorgeschlagen, gesagt, dann werden Sie sehen, wenn Sie fragen, wie geht's denn auch und wie geht's der Oma und was macht Ihr Helmut, dass spätestens beim dritten Besuch die Leute mit Weinen anfangen, sagen, der Helmut macht mir so Sorgen und wir wissen auch gar nicht, wie wir mit der Oma weitermachen. Und dann kommt Ihr Punkt. Dass Sie fragen können, darf ich für Sie beten? Fangen Sie doch gar nicht an, mit den Leuten zu beten. Für die Leute beten. Nehmen Sie die Person in Ihr Gebet auf. Und dann bekommen Sie Mut und sagen auch mal, darf ich mit Ihnen beten? Und dann hat der Vorgesetzte gesagt, wenn Sie ein Gebet beten, nicht ein Herzensgebet, auch wenn Sie können, sondern beten Sie ein Vater unser, das können vielleicht die Leute dann auch noch beten, wenn sie es beten gar nicht gewohnt sind. Also verstehen Sie, ich habe unheimlich viele Leute, wenn ich später nach Württemberg ins Land kam, nach Winnenden oder Baldmannsweiler, ich sage überall, auch die Johannesgemeinde im Besuchsdienstkreis. Ich habe Leute geschult und wenn wir heute Programme haben für Gemeindeaufbau und Gemeindewachstum, Amerika, wir müssten diese deutschen Systeme besser übernehmen. Das war als die Heimat. Da kam, lange Rede, kurzer Sinn, an einem Sonntag in der Sonntagsschule, hat der Herr Vogelstein gesagt, wir haben hier sehr schöne Villen im Stuttgarter Westen und viele haben auf dem Dach eine Wetterfahne, die vom Wind bewegt wird. Und jetzt malt ihr eine schöne Wetterfahne. Die schönste wird prämiert. Ich war nicht überzeugt, dass meine die schönste ist, aber sie ist nicht einmal in die engere Auswahl gekommen. Die Vera Günther, die sonst eine tolle Schlittschuhläuferin war, die hat den Preis gewonnen mit einer herrlichen Wetterfahne. Aber dann hat der Vogelstein gesagt, und jetzt schreibt ihr drunter, ich will keine Wetterfahne sein. Dieser Satz hat mich lebenslang begleitet. Ich habe jetzt gerade Bücher geschrieben mit diesem Titel. Ich möchte mich nicht von jeder Strömung treiben lassen, sondern ich möchte gegen den Strom schwimmen. Das hat er uns als Ideal eingegeben. Nicht in einer Zeit, wo es ideal war, wir dürfen zu Tausenden marschieren und unseren Führer, ich möchte allein sein, ich möchte meinen Weg gehen, so wie es Gott für mich bereit hat. Kamen viele Ereignisse dazu, manchmal werde ich gefragt, wie kam es denn, dass du überhaupt Pfarrer werden wolltest? Muss ja gar nicht sein. Ich habe mal eine Evangelisation erlebt, wo der Evangelist gesagt hat, wenn du richtig glauben willst, dann gehst du auf eine Bibelschule. Ich freue mich, dass ihr eine Bibelschule seid, aber wenn ihr richtig glaubt, ist das der Ausweis, dass man unbedingt eine Bibelschule muss. Ich habe eigentlich an ganz andere Berufe gedacht. Ich muss offen sagen, mich hätte eigentlich die Politik interessiert. Das haben uns die Amerikaner eingeimpft. Nach 1945 gab es ein Jugendparlament in Stuttgart, wo sie uns als junge Leute beigebracht haben, die Spielregeln der Demokratie, dass man manchmal auch, um ein Ziel zu erreichen, die evangelische Jugend, in der katholischen Jugend war es kein Problem, eine Koalition zu machen, aber sie mit Naturfreunden, wenn wir das durchkriegen wollen, dass keine Kriegsspielzeuge mehr in Stuttgart verkauft werden, muss man nach Mehrheiten suchen und vielleicht sich mit Leuten arrangieren, mit denen man sonst gar nicht so eines Sinnes wäre. Aber habe ich immer als faszinierend empfunden, auch dass man aus dem Stand plötzlich in einer Situation, in einem Parlament sich melden muss und ohne großes Manuskript losreden. Also ich wäre wahrscheinlich gern in die Politik gegangen. Als mal unser Klassenlehrer August Hammer, das war so ein Original, wie es viele Lehrer sind, der hat uns einmal aufschreiben lassen, was wir werden wollen, was wir studieren wollen. Und da habe ich in meiner Unvorsichtigkeit hingeschrieben, Theologie will ich studieren. Das war noch eine Zeit, wo ich, weil ich viel in der Jugendarbeit tätig war und sonst manches, an jedem Abend war irgendwas los, Jungmännerkreis, und dann war Vorbereitung, Mitarbeiterkreis, Posaunenchor, Kinderkirchvorbereitung. Und die Schule war mir nicht so wichtig. Ich habe da nicht sehr geschult, muss offen zugeben, über zwei Bänke weg zu sehen, was der andere ist. Die Mathematikaufgabe gerade, gut. So kommt man hin, gell? Und der August Hammer hat offenbar mal entdeckt, dass ich bei einer Lateinübersetzung fast die gleichen Fehler hatte wie mein Nebensitzer. Und als er die Hefte ausgeteilt hat, habe ich gesagt, Heftbuch. Ich habe gemeint, sie wollte Theologie studieren. Das war ein Schreckschuss Gottes. Und wenige Wochen später hat ein Onkel von mir mich eingeladen auf ein Bundesfeldlager. Das gerade eben nach meiner Tagen. Da war die Losung, will ich ein Herr ihm zu dienen, welch ein Stand. Und ich hatte einen Brief mitgenommen von unserem Jugendkreisleiter. Wir hatten einen tollen Jugendkreis mit 160 Leuten Samstagabend, ein großer Mitarbeiterkreis mit etwa 35 Leuten, die sich bei uns zu Hause donnerstags versammelt haben. Und plötzlich hat dieser Herbert Bär geschrieben, ich muss in meinem Studium weitermachen, ich bitte dich, dass du den Jugendkreis übernimmst. Und ich dachte, seitdem der August Hammer das gesagt hat, kann ich nicht mehr vom Abschreiben leben. Ich muss mich selber auf den Hosenboden setzen, wenn ich das Abitur bestehen will. Und den Jugend, das geht unmöglich. Und da auf diesem Lager ist mir klar geworden, du liebst die Gemeinde Jesu, du Posaunenblasen, Jugendkreis, Kinderkirche, du machst gern mit, aber traust du eigentlich dem lebendigen Gott auch zu, dass auch wenn du große Lücken in deinem Wissen hast, und denkst, du schaffst nicht alles, auch noch den Jugendkreis zu machen, die Verantwortung. Das war sozusagen der erste richtig große Glaubensstück. Ich traue Gott zu, dass er mein Leben entscheidend ändert, meine Einstellung zur Schule und wurde ein wunderbares Jahr. Und nachher war es überhaupt kein Problem mehr im Studium, als ich Praktikum machen musste. Gott hat mich herausgeführt aus einer Engführung, in die ich mich selber verrannt hatte. Und dann kam ein wunderbares Jahr nach dem Studium. Da könnte ich sehr viel erzählen. Studium war für mich wichtig. Bonn, in Bethel habe ich angefangen, aber auch dann Tübingen mit vielen Freunden. Das sind so einzelne Punkte, Nach einem Gottesdienst in der Tübinger Stiftskirche, die der Dekan Wilzel, der spätere Prälat, gehalten hat, hat mein Freund Hans Schmidt, damals Präsident, Studienassistenten am Tübinger Stift, gesagt, was denkst du über den Gottesdienst? Toll, ausgezeichnet. Ja, da hat Schmidt gesagt, was hat denn der Herr Wilson gesagt? Ich hätte nicht einen Satz sagen können. Es war rein emotional, war gut, war schön. Und seitdem ist mein Gebet, lieber Gott, lass mich nicht aufmerken, dass ich das auch aufnehme, was du mir zugeteilt hast, in den Gebeten, in den Schriftlesungen, in deinem Liederfest. Ich möchte nicht bloß da sitzen, sage ich ganz schön, und mich beträufeln lassen. Aber es sind so einzelne Punkte. Viel wichtiger war vielleicht ein Jahr nach dem Studium, habe ich ein Stipendium bekommen nach Amerika. Amerika war für uns einfach Nachkriegsgeneration, die freie Welt. Ach, schon von der Musik, den Millers. Die Amerikaner mit ihren Krebsohlen, das ist eine andere Welt, die Duft der amerikanischen Zigaretten, das war Care-Pakete. Und da habe ich ein Stipendium bekommen für Amerika. Und habe erlebt, dass dort selbst auf den theologischen Hochschulen, der Wittenberg University in Ohio, die Professoren ganz selbstverständlich jede Vorlesungsstunde mit einem Gebet begonnen haben und Gebet geschlossen haben. In Deutschland undenkbar. Aber es hat schon angefangen, als wir schließlich nach 10 Tagen Überfahrt von einem alten amerikanischen Truppentransporter nach Amerika, wir kamen in einer Hurricane, das wird auch noch erzählt werden. Aber als wir schließlich ankamen in der neuen Welt und die ersten 2 Tage in New York, in Manhattan verbracht haben, ohne dass mich das Auto überfahren hat. Das war gut, waren Verkehr nicht gewöhnt. Und die haben die Amerikaner mit ihren Straßenkreuzern da mit einem Tempo sondergleichen. Waren wir eingeladen beim Herrn Direktor Barstow. Das war der Direktor des National Christian Council. Der hat so diese Stipendien verwaltet und die Stipendiaten begrüßt. Mit so einem Wolkenkratzer hochgefahren bis zum 42. Stockwerk und ein Blick aus den Fenstern über den Hafen, über unten Ellis Island, die Insel, wo hier die Einwanderer ankamen. Und dann kam der Direktor Barstow, die Fliege mit wunderbar weißem Hemd, und er begrüßt, es gab einen guten Kaffee, und wir haben gedacht, wir teilen uns jetzt unsere Fahrkarten aus, und sagt, benehmt euch auch anständig. Stattdessen hat er gesagt, now I wonder, ich wundere mich, sind hier 10 Studenten aus Europa, and you will have a great year, ein großes Jahr haben. Let's first pray, und dann ist er auf die Knie gegangen, und wir wussten sagen, Entschuldigung, müssen wir auch, oder wie? Und dann hat er so gebetet, das hat zu seinem Querbinder gepasst und zu den Bildern seiner Hochseejachten und zum 42. Stockwerk, zu dem amerikanischen Lebensstil, so kindlich. Herr, hier sind 10 Studenten aus Europa. Jetzt sei doch du dabei, dass aus diesem Jahr etwas Sinnvolles wird. In Jesus' name we pray. Amen. Und dann ging es zum Geschäftlichen. Also da ist mir aufgegangen, die Amerikaner haben eine ganz andere Art von, auch von Frömmigkeit, Selbstverständnis. Bei uns ist doch die, bei euch in Eidlingen nicht, aber ich habe mal Gustav Adolf fest erlebt, schöner Festmittag in Gmünd, und am Schluss hat der dortige Dekan gesagt, vielleicht könnten wir jetzt noch ganz kurz miteinander ein kleines Vaterunser beten. Vielleicht könnte man noch ganz kurz ein kleines, ich weiß nicht, was so langes Vaterunser ist, oder? Oh. Und in Amerika habe ich erlebt, vom Gebet angefangen, Frömmigkeit ist gehört, bei vielen Amerikanern zu leben. 50% der Amerikaner, die hier nicht alle Mitglieder in Kirche, aber beten werden, ist schon notwendig. Und zu einer Kirchengemeinde kann man nur gehören, wenn man an 3 Sonntagen im Jahr den Gottesdienst besucht, an einem Sonntag im Jahr im Abendmahl ist und den 10. gibt. Sonst ist man herzlich willkommen als Gast. Keiner ist ausgeschlossen, aber Mitglied sein ist. Da muss richtig mitmachen. Eine ganz andere Verbindlichkeit auch des Mitmachens. Schönes Jahr. Wir waren in einem Seminar, das etwa 100 Studenten hatte. Wir haben 80 Gemeinden betreut, Sonntag um Sonntag, in denen kein Pfarrer war. Entweder war die Gemeinde zu klein geworden, dass sie keinen leisten konnten, oder sie haben keinen gefunden. Und da wurden wir Seminaristen ausgeschickt. Man war jeden Sonntag dran, in irgendeiner Gemeinde des Mittleren Westens zu bringen. Viele große Eindrücke in Amerika. Vielleicht sollte ich das noch sagen zu Amerika. Ich habe es mal schon erwähnt in einer Kirchengeschichtsstunde. Die Amerikaner haben einfach ein ganz anderes Denken als wir. Die haben wie ein Filter im Kopf eingebaut, schon von Geburt. What should be done? Was sollte man machen? What can we do? Wofür haben wir Geld und Leute? And what will we do? Was packen wir an? In Deutschland ist das, was sagt, wir wollen zuerst einmal aufschreiben auf einer Liste all das, was in unserer Gemeinde nicht stimmt und was uns nicht gefällt. Und dann diskutieren wir drüber und sagen, hat er sich eigentlich schon seit dem letzten Jahrhundert, seitdem der Pfarrer Meier da war, der hat es durcheinander gebracht. Und da kam die Splittergruppe. Bis wir bloß zur Gegenwart kommen, verzetteln wir uns 3 Stunden in historischen Erörterungen, was alles war mal. Aber der Vater sagt, das ist nicht das. Was sollte jetzt gemacht werden? Und wofür haben wir Geld? Wenn wir kein Geld für eine Orgel haben, vielleicht für ein Harmonium, für elektronische Orgel, gut, reicht es, wollen wir es, zack, dann wird es beschlossen. Die Kirchengemeinderatssitzung in Amerika dauert eine halbe Stunde und der Pfarrer ist meist nicht dabei. Beschließen die Laien für sich. Der Pfarrer, der schwätzt sowieso so viel, gell, also. Toll, dieses Denken, das hilfreich ist. Ich denke, habe es manchmal in der Synode mir überlegt, wie wäre es, wenn wir nach diesem System, Oberkirchenrat ist, recht, wenn wir uns überlegen würden, was wollen wir tun? Was packen wir an? Wofür haben wir Zeit und Geld? Und nicht dauernd diskutieren. Aber wir Deutschen können nicht aus der Haut, wir sind eben. Amerika, großes Ereignis. Dann kam ich als junger Vikar zurück und manche wissen, ich war dann 3 Jahre, das war eine schöne Zeit, im Vorzimmer des damaligen Landesbischofs, der hieß Haug. Da habe ich viel gelernt. Auch das, dass es eine geistliche Verantwortung sein kann, Verantwortung in der Kirche zu übernehmen, für die Kirchenleitung. So hat dieser Bischof Haug übernommen, vielleicht war ein Grund dafür, dass ich später lang in Synoden der Evangelischen Kirche Deutschland, der Württembergischen Kirche gearbeitet habe, diese Zeit bei Bischof Haug. Aber der immer, ich war ein alter Offizier des Ersten Weltkriegs, schwer verwundet, dem hat Hälfte von dem Übergang vom Rücken zu den Oberschenkel gefehlt. Deshalb konnte er kaum sitzen, hat meistens so gewackelt vor lauter Schmerzen. Er hat gesagt, diesmal beim Beginn des Kirchentags 1952 in Stuttgart gesagt hat, die Christenheit wird nur Zukunft haben, wenn wir viel mehr wieder Christus zutrauen. Mit Jesus Christus rechnen, dem Lebendigen. Und Leben kann nur wachsen, wenn wir ganz neu die Bibel ernst nehmen, in die Bibel hineingehen. Das war ihm ein großes Anliegen. Da könnte man auch wieder viel erzählen, wie er die ganze schwierige Zeit der Bultmannschen Theologie überstanden hat. Das war ja ein großer Einbruch. Das In dem Augenblick, als nach 1945 die Kirche wieder große Freiheit hatte zu arbeiten, eine ganz große Irrlehre in unsere Kirche herein gebrochen ist, stellvertretend sei der Name von dem Professor Bultmann genannt, der gesagt hat, ganz Nebensache, Auferstehung passiert ist, Himmelfahrt ist sicher gar nicht passiert, ist eine mythische Vorstellung. Aber Hauptsache ist, dass wir für unseren Glauben daraus rechnen, wir sollen nicht mutlos bleiben, es kann immer wieder anders kommen, zu sagen, das sind so Märchen, wo man trotzdem einiges daraus lernen kann. Ich überzeichne jetzt etwas. So dumm hat er es nicht gesagt, aber so dumm kam es an bei sehr vielen. Und da haben sich vor allem die württembergischen Gemeinschaften, die verschiedensten pietistischen Gruppen, aber auch der offene Abend Stuttgart, haben sich gewehrt. Den Kampf während meiner Studienzeit habe ich das erlebt, dass man die lächerlich gemacht hat, die Pietisten. Und sie haben noch einmal im Jahr 1961 einen offenen Brief geschrieben an Oberkirchenrat und an die Tübinger Fakultät. Da stand ein schwieriger Satz drin, dass die Fakultäten Stätten sind, an denen planmäßig der Glaube zerstört werden darf. Das habe ich arg scharf formuliert. Ich weiß noch, mein Vater hat gefragt, soll ich unterschreiben? Er hat gesagt, nein, das ist nicht nötig, so scharf auf die Pauke zu hauen. Es sind immer wieder Gespräche zwischen Tübingen, zwischen der Fakultät und Oberkirchenratstadt. Aber dieser offene Brief hat einen riesen Streit in Württemberg ausgelöst. Und ich in meiner jugendlichen Torheit, von Amerika kommen, habe einen Leserbrief geschrieben in unserer Pfarrzeitschrift Arbeit und Besinnung. Also hör mal, ich habe so viele böse Sätze über den Pietismus gehört in Tübingen und die haben trotzdem nicht das Handtuch geworfen, sondern haben es erfüllt. Es muss auch mal die Fakultät in Tübingen sitzen. Großmütig sein. So als geistig weiterwachsen, der ist ein Hindernis, dass man auch mit den Pfarrern dann betet, wenn sie oft so einsam sind. Schöne Aufgabe. Und ich habe immer gedacht, alle zwei Jahre machen wir ein Pfarrkonvent, das ist so eine Einrichtung, dass die Pfarrer mit dem Dekan zusammen so eine Studientage machen. Einmal hat man in einem Jahr das in Schombach gemacht und haben Geld gespart und gesagt, nächstes Jahr gehen wir entweder nach Rom oder der Artenigkeit in Rom und was das für die Christenheit bedeutet, oder nach London, wo man die Heilsarmee kennenlernt und Beginn des Methodismus, wo man wirklich die Ökumene kennenlernt. Und so haben wir dann, als ich 14 Jahre in Schondorf war, gesagt, jetzt wollen wir die unkirchlichste Stadt besuchen, die es in Deutschland damals gab. Das war Hamburg, wo schon über die Hälfte der Evangelischen aus der Kirche ausgetreten war, wo es aber auch manche Versuche gab, wie man die Außenstehenden erreichen kann. Und so sind wir miteinander nach Hamburg gefahren. Ich hatte von der EKD-Synode her einen Stadtdirektor gekannt, der das Verkehrswesen unter sich hatte, den Hafen. Den hatte ich gebeten. Der war bei der offenen Kirche in der EKD. Der hat mich wahrscheinlich als Pietisten verachtet. Hab gebeten, aber Sie könnten unseren Omnibus mal durch ganze Hafengelände fahren und durch Hamburg. Jetzt ist der Omnibus reingesessen, hat das Mikrofon genommen, hat gesagt, ich begrüße Sie und will Ihnen die Losung für heute lesen. Ich dachte, das ist Leben, ich dachte, dass er überhaupt die Losungsbücher da zu Hause hat. Aber der hat wahrscheinlich gedacht, wenn die Pfarrer von Schondorf kommen, dann muss ich mich ganz gut benehmen. Jetzt, mittags war eingeladen der Herr Dr. Imhoff. Führender Industrieller, der führende Mann für Kaffee in Europa. Nebenher hat er alle Unterstützungsvereine für die Hamburger Theater geleitet. Der war Vorsitzender in unserem Haushaltsausschuss der Evangelischen Kirche in Deutschland. Der wichtigste Ausschuss, wo es ums Geld geht. Und Herr Dr. Imhoff hat immer zu Beginn der Sitzung gesagt, so mit verkniffenem Mund, ich glaube, eine Andacht können wir uns sparen, wir sind doch alles religiöse Menschen. Und ich wollte mal, dass ich Pfarrer von Schondorf auch so einen Mann kennenlernt, der in der Kirche mitschafft und Theater mitschafft, Seemannsmission verantwortlich ist in der evangelischen Kirche in Deutschland, aber sozusagen mit Kirche nicht sonst viel oder mit Glauben an Hut hat. Aber ich sagte, Herr Doktor, immer noch schön, dass Sie da sind, erzählen Sie ein bisschen aus Ihrem Leben. Dann hat er gesagt, ich möchte Ihnen zuerst sagen, wie ich mich bekehrt habe. Beim Brautgespräch, beim Bischof Schöffel, hat er gesagt, haben Sie beten Sie auch, lesen Sie zur Bibel, und da habe ich wirklich gemerkt, wie wichtig das ist. Unsere Frau hat gestaunt. Nächsten Morgen kam der Bischof Wölber. Das war so ein liberaler, lutherischer, früher holländischer Jugendpfarrer und Bischof in Hamburg gewesen. Wollte, dass die Pfarrer mal so einen durchschnittlichen Bischof erleben. Der Bischof Wölber ist gekommen und bevor er angefangen hat, hat er gesagt, Bruder Schäfstuch, ich muss mal zu ihm, aber die anderen haben es gehört, ich muss mal zu ihm sagen, man kann ja EPD nicht lesen, ich bin froh, dass Idea gibt. Die hat ja nicht bloß Pietisten unter den Pfarrern von Schondorf, sondern auch sehr kritische Leute. Die haben allmählich gedacht, wo bin ich angekommen? Am nächsten Tag stand auf dem Programm Besuch der Freien Evangelischen Gemeinde mit Dr. Fritz Laubach, mittags bei Dankmar Fischer und Heilsarmee. Und am Abend des Tages gab es die Explosion. Dekan Schäfstuch, wo hast du uns eigentlich hingeführt? Zu einer Pietistenversammlung. Wir wollten nach Hamburg hin, dann das unkirchliche Hamburg. War eine ganz kritische Stimmung. Ich bin froh, dass meine Frau heute Abend nicht da ist. Wenn es da jede Kassette gibt, meine Frau kriegt sie nicht. Die denkt noch mit Schrecken, die war damals dabei. Wie der Dankmar Fischer uns an diesem Tag, ich habe es erzählt, wir heißen haben ihn gesagt, und jetzt marschieren wir los zu einem Bekenntnismarsch nach St. Pauli. Und dann sind wir mit der Heilsarmee-Fahne voran. Und die Pfarrer wussten nicht, wie ihnen geschieht. Und als wir da in der schlimmsten Ecke von St. Pauli waren, hat er dann mal Fischer gesagt, und nun wird Ihnen eine liebe Schwester ein Zeugnis geben. Und hat das Mikrofon hingehalten, der Frau Dekan Spamberg, der Frau meines Vorgängers. Sie hat ein wunderbares Glaubenszeugnis gegeben. Ihr Mann gestorben ist, wie der einzige Halt Jesus war. Hat aber nachher gesagt, Herr Schäfstuch, was habe ich überhaupt gesagt? Ich weiß nicht mehr. Da habe ich gemerkt, wie der Heilige Geist Menschen bewegen kann, ohne Konzept vorher aus dem Stand heraus ein Zeugnis zu geben. Aber jedenfalls, die Rebellion war da. Und wenn ich heute von heute aus ansehe, denke ich, da hat Gott mir klar gemacht, jetzt ist mal klug, dass du in Schondorf warst. Jetzt kommt wieder einen, als die Anfrage dann kam, ob ich für die letzten 6 Jahre meines Dienstes in Ulm noch eine Aufgabe übernehmen soll, dann war das sozusagen der Anstoß, wo Gott sagte, komm, du kannst gehen, du hast deine Aufgabe hier gemacht. Aber das geht ja bis in Kleinigkeiten hinein. Ich habe es in einem Büchlein schon erwähnt, wir hatten einen guten Altmesner, der Herr Berdele in Schondorf, ein Original. Man hieß ihn den Remstal Nurmi, weil er zu seiner Firma, wo er beschäftigt war, bei Schmidt Grunbach oder wo, jeden Morgen, als er noch in Tätigkeit war, zu Fuß, schwäbisch gesagt, fuselig, gell, im Dauerlauf hingerannt ist. Und der Herr Berdele, ich dachte eines Morgens, beim Herr, war schon längst im Ruhestand, ich sollte beim Herr Berdele vorbeigehen, mal einen Besuch machen. Wie ich klingle, macht er auf in seinen Filzhausschuhen und sagt, hat er sie nicht doch gesagt? Ja, wer? Hat er gesagt, vor einer halben Stunde war Frau Dr. Dofer da und hat gesagt, ich habe Krebs, ich muss sofort ins Krankenhaus. Und dann hat er gesagt, Herr Jesus, ich kann nicht mehr telefonieren, schickt doch das Chefbuch. Funktioniert besser als Telekom. Gell? Wenn fromme Leute so mit dem Herrn verbunden sind, wir haben miteinander Abendmahl gefeiert, als schon der Rotkreuzwagen vorgefahren ist. Unser Gott kann lenken bis in Kleinigkeiten hinein. Als ich beim Jugendwerk war, kam plötzlich Anruf von Walter Arnold, der war Oberkirchenrat, vorher
Generalsekretär des deutschen CVJM. Rolf, bei uns ist ein Bruderschaftssekretär, es waren so CVJM-Sekretäre, die in Übersee in der dritten Welt CVJMs aufgebaut haben, Lehrwerkstätten aufgebaut haben, dass die Afrikaner wenigstens die Anfänge auch eines zielstrebigen Schaffens kennenlernen. In Accra ist unser Bruderschaftssekretär in Alkoholismus hineingekommen, die Frau hat ihn verlassen. Die Lehrwerkstätte steht da, das Heim für die Afrikaner. Wir brauchen einen. Und ihr in Württemberg habt doch sicher Leute, praktische Leute. Da sage ich, Walter, ich kann googeln. Da sagt er, nicht googeln, den brauchen wir morgen, möglichst noch vorgestern. Ich ging zu meinen Mitarbeitern, damals Danniger Straße beim Jugendwerk, und habe gefragt, Leute, könnt ihr euch jemanden vorstellen, den wir fragen könnten? Ja, sagt der Fritz Geiser, frag mal der Hermann Wagner. Der ist Architekt, stammt aus Messingen, das ist ein patenter Kerl. Der wohnt da in der Guten Bergstraße. Ich sehe mich noch in der Guten Bergstraße in Stuttgart. Leuten. Ja, sind Sie der Hermann Wagner? Da kann ich ruhig du sagen, wir sind verwandt. Über die Messinger, er wusste besser Bescheid als ich. Ich sage, also, Hermann, wir haben das Problem, der Walter Arnold hat angerufen, Accra, Lehrwerkstatt. Er hat gesagt, wann? Er hat gesagt, möglichst vorgestern, hat der Walter Arnold gesagt. Er hat gesagt, das langt nicht mehr, aber morgen könnte ich. Ich habe alle Impfungen und habe meinen Pass erneuert und habe auch Visum für Accra. Und der ist wirklich von heute auf morgen eingesprungen in der Situation, wie wenn alles vorbereitet gewesen wäre. Ich habe dann die Spur verloren, ich habe mal noch besucht in Accra, da war eine prima Arbeit gemacht. Bis eines Tages der Hermann Wagner dann angerufen hat und gesagt hat, ich habe eine Frau gefunden, könntest du uns nicht trauen? Ich stammte aus Reutlingen, Christuskirche, gut, habe ich gesagt. Dann haben wir die Trauung, das Brautgespräch geführt, der Hermann kam aus Afrika, sie war Hauswirtschaftslehrerin, fast prächtiges Mädchen. Und die hat ihren Hermann so geliebt, so Trauung habe ich noch gar nie erlebt. Die sind als Brautpaar reingestürmt durch den Mittelgang der Christuskirche und sie hat ihren Hermann drüber und Play auf Kniebank. Sie hat nicht mehr abgewartet, dass sie so schnell wie möglich trauen. War eine interessante Trauung. Alle die Messinger Verwandte erlebt. Zwei Jahre später, im Jahr 79, waren wir dann mit einer Gruppe der Synode in Ostafrika und zum Abschluss auch noch in Ghana. Ich habe immer gewartet, dass ich noch mal einmal das Kreuz des Südens sehe, also die Sternbild, das man aber ganz selten sieht, auch in Brasilien, weil immer wieder der Himmel dunstig ist. Ich habe immer wieder hinausgeschaut nach dem Kreuz des Südens. Wir saßen wunderbar im Dachgarten eines Hotels zum Abschiedsessen. Und wie ich nach dem Kreuz des Südens suche, denke ich, was, ich habe schon so schlechte Nachrichten, aber ein betörendes Parfum, was ist das? Und habe mich ganz verschämt. Da sitzt der Hermann mit seiner Frau. Die war gerade aus Deutschland gekommen, hat natürlich auf dem Flugplatz eines der besten Parfums in der Shop da im Duty Free gekauft gehabt. Sag ich, ihr seid ja da. Treffen wir uns hier. Jetzt hat sie rausgestellt, nachdem die Zeit vorbei war für die Lehrwerkstatt, haben die Kirchen in Ostafrika gesagt, Hermann Wagner bleibt bei uns. Der ist bis heute noch als Architekt dort, als begabter Kerl. Und so ist dann nicht gut, der Stuttgart im Augenblick, den Gott vorbereitet hatte, dass ein fähiger schwäbischer Architekt einsteigt in die Aufgabe und den Kirchen in Ostafrika hilft. Jetzt muss ich sehen, was ich überhaupt diese Reise in Ostafrika war für mich eindrücklich. Wenn wir schon an den Geschichten sind, was Gott wirken kann.
Wir sind auf die Usambara-Berge hochgefahren.
Ich weiß nicht, ob die Usambara-Pfeilchen von dort kommen, aber Feen haben wir keine.
Dort hat die lutherische Mission in Ostafrika begonnen,
in Usambara-Bergen.
Das war ein Sonntag, in dem Tansania Fahrverbot war.
Die Polizei hat uns zwar durchgelassen, als wir sagten, wir fahren nur nach Tanga hinauf, durch Lushoto, die Hauptstadt hindurch, ganz auf die Höhe. Die Missionare haben den Ort früher Hohenfriedberg geheißen, ursprünglich hieß es da oben den anderen Namen gehabt.
Und dort haben wir im Missionshaus, wir mussten den Tag über dort bleiben, wir konnten nicht wieder zurückfahren, Fahrverbot, die alte Missionarin Wohlrab getroffen. Ihr Vater war einer der ersten Missionare dort oben gewesen, bei den Leuten in den Usambara-Bergen. Wohlrab und sein Freund Johansen waren heraufgekommen von der Hafenstadt. Sie kannten die Sprache noch nicht, hat uns alle die Friedel Wohlrab erzählt, eindrücklich, und haben den Häuptling gefragt, das war so ein richtig afrikanischer Häuptling, der so breit wie hoch ist, ein Afrikaner muss wirklich auch stattlich sein, haben gefragt, wo können wir unser Zelt aufschlagen? Und der hat weggesagt, gesagt, da auf der Wiese, schöne alte Bäume, waren die Geisterbäume, wo nach Vorstellung der Menschen dort oben die Geister der Verstorbenen sind und jeder, der nachts vorbeigeht, wird erwürgt. Ha, da durften die ihr Zelt aufbauen. Und ja, wir Zelt aufgebaut, die Träger haben das geschafft und haben dann aus herumliegenden Zweigen ein Kreuz gebastelt, vor dem Zelt aufgesteckt und haben ihr Abendgebet gesprochen und ein Abendlied gesungen und in das Zelt verkrochen. Die Afrikaner waren hinten in den Büschen, haben gewartet, dass da alle Bewegung aufhört. Und am nächsten Morgen sind wir aus dem Feld gekrochen, haben gesungen, die güldene Sonne, oder sonst Morgenlied, und haben hier Morgenandacht gemacht. Und haben die Afrikaner gesagt, sie haben stärkere Bäume als unsere Bäume. Sie meinten, das Kreuzeszeichen ist stärker als unsere Geisterbäume. Weil Anfang, bevor überhaupt die Missionare ein Wort sprechen konnten, dass Gott gewirkt hat, dass zu einer Erweckung kam. Wir haben dann auch gehört, in dem Sonntag ist plötzlich ein Posaunenchor durch die Lande gezogen, furchtbar geblasen mit Instrumenten, die wären bei uns schon verboten, so waren die verbeult. Die haben gespielt, mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, deren ist nicht wert. Das haben die Missionare dort auch hingebracht und waren die schöne alte Melodie, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung. Und da hat die Friedel Wohlrab gesagt, das wird bei uns, wenn ein Kind geboren ist, kommt der Posaunenchor und die Gemeinde versammelt sich und singt dort das Lied, mir ist Erbarmung widerfahren. Wenn ein Paar zur Hochzeit kommt, wenn jemand verstorben ist, immer dieses Lied, mir ist Erbarmung widerfahren. Seitdem ist das Lied mir ganz ungeheuer wichtig, mir ist Erbarmung widerfahren. In Kleinigkeiten. Wir sind mal eingeladen gewesen, Peter Beierhaus, der Missionswissenschaftler von Tübingen, Professor und ich, zu einer der ersten Tagungen des Lausanner Komitees für Weltevangelisation. Das war ab 1974 entstanden, als sonst in den Kirchen gesagt wurde, du musst keine Mission mehr machen, missionarisch, völlig falsch oder islamisch recht. Und wow. Da ist unter Billy Graham in Lausanne, 1974, eine Bewegung entstanden. Wir wollen den Christen in den Drittweltländern helfen, dass Gemeinde Jesu existiert. Wir wollen die missionarische Arbeit unterstützen. Und da entstand ein Komitee mit 75 Leuten und Peter Beierhaus und ich durften dazugehören. Wir haben die billigste Ticket uns besorgt mit der Continental Airways ab Frankfurt. Und ich habe gesagt, Peter, ich warte am Schalter zum Einchecken, bis du kommst, aber komm rechtzeitig, weil ich wusste, deutsche Professoren überhaupt, aber auch der Peter hat so manche Schwierigkeiten, die Zeit einzuhalten. Schon manche Erfahrungen vorher gemacht.
singet ihm auch keine Kassette, die sie will. Ich war der Letzte schließlich bei Continental Airways und die Dame am Schalter hat gesagt, jetzt schließen wir den Schalter. Letzter Aufruf. Auch Peter Beierhaus war nicht da. Ich habe gesagt, dann lasse ich Ticket liegen, im Fall der in den nächsten 10 Minuten noch auftaucht. Ich habe gesagt, nein, wir sind hier bloß Gastweise in dem Schalter. Das können Sie mitnehmen, das Ticket. Das können wir hier nicht liegen lassen. Ach, was sollen wir machen? Da muss ja wieder neu lesen, was passiert. Was war passiert? Er ist natürlich viel zu spät von Tübingen losgegangen und hat auf dem Weg von Tübingen nach Echterdingen, denn er hat nicht genau auf die Abfahrtszeit geguckt, er hat gemeint, das Flugzeug geht in Echterdingen los, hat er noch Öl nachfüllen müssen, weil es da irgendein Motorrad furchtbar geraucht und also schließlich hat er gesagt, müssen wir was ganz schnell machen, dass man Echterdingen reicht. Haben die gesagt, Continental Airways gibt hier gar nicht was. Dann hat er auf den Brief geschrieben, Frankfurt. Und seine Frau ist gefahren, weil sie das Auto hergegeben hat. Und ich saß im süßen Flugzeug und habe gebetet, lieber Gott, du weißt eine Möglichkeit. Die Tür wurde geschlossen. Zack. Und man dachte schon, das Flugzeug geht los. In dem Augenblick geht die Tür auf. Und Peter Beierhaus kommt herein, wie wenn nichts passiert wäre. Wenn er Schwabe gewesen wäre, hätte er gesagt, jetzt hat es aber noch gut lang gestellt. Aber wir dürfen unserem Gott auch in solchen hoffnungslosen Situationen, wo da verkrampft sich ja auch das Denken, gell, was soll jetzt sein, wie habe ich Fehler gemacht, habe ich falsch geschrieben, man denkt an x Dingen herum. Unser Herr Jesus kann helfen. Vielleicht war etwas vom Eindrücklichsten eine Seelsorge bei einem unserer Posaunentage. Ulmer Münster wurde renoviert. Im Jahr 66 neu gestrichen. Und unser, da muss ich eine andere Geschichte einschieben, unser Polier im Ulmer Münster hat immer mit Sorge hinaufgeschaut in den Chorbogen des Ulmer Münsters. Da war durch den Luftdruck einer Bombe, die zwischen Dachplatten und Chorgewölbe am Ende des Kriegs explodiert war, alle Wände bis hier nach außen geschoben. Und dann haben wir gesagt, wir müssen renovieren. Aber dann hat ihn die Krebserkrankung gepackt und ich habe ihn besucht. Und hat er gesagt, jetzt kommen noch bald Junginger zu. So sagt man Ulm, der Friedhof ist in der Gegend, Junginger zu, jetzt, bei mir geht es bald Junginger zu. Dann hat er gesagt, aber eins beschäftigt mich noch arg, das jüngste Gericht. Dann habe ich gesagt, wenn der Herr Jesus dabei ist, da dürfen Sie auch vor dem jüngsten Gericht keine Angst haben. Hat er gesagt, nicht das jüngste Gericht, in Münster. Das hat ihn noch bis in die schwere Krankheit hinein beschäftigt, wie man diese ausgebeulte Großgemälde vom jüngsten Gericht überhaupt noch befestigen kann. Also diese Zeit, von Ulmer Münster wollte ich nur erzählen, nicht bloß von dem Polier, sondern wie Gott dann einem während dieser Zeit, als wir mit dem Posaunentag nicht ins Ulmer Münster konnten, weil das renoviert wurde, haben wir 3 Regionalposaunentage gemacht. Einmal auch in Freudenstadt. Und da ist am Samstagmittag jemand auf mich zugekommen und hat mir ein Kuvert gegeben. Ich war so beschäftigt mit der Organisierung und wir mussten Stühle schleppen. Ihr habt das eingestecktes das Kuvert geschwimmt. Und während der Feier, der Öffnungsfeier, kriege ich einen Herzanfall, wie ich noch nie einen gehabt habe. Ich habe noch meine Schriftlesung gemacht und habe dann zum Mesner gesagt, haben Sie eine Ärztin hier? Ich finde mich hundeelend. sag, Frau Doktor ist oben, die hole ich runter. Komm jetzt ins Sakristei während dem nächsten Lied. Und die Frau Doktor hat immer, wenn wieder gesungen wurde und man mich als Liturgen nicht gebraucht hat, gesagt, Blutdruck gemessen. Hat mir Spritze gegeben, damit ich durchgehalten habe. Und fragt nachher, als ich dich schon fertig dann in einem Auto, bevor ich losgefahren bin, haben Sie mal, ich darf offen fragen, mit okkulten Dingen zu tun gehabt. Sie sagt, das ist halt entweder Blutdruck rauf und das andere runter oder was. Also ein ganz völlig, sie sagt, ein völlig unnormales Krankheitsbild. Am ersten Abend hole ich den Brief raus. Es gab eine lange, sehr schwierige Seelsorge. Mit einem Menschen, seitdem weiß ich was, Sünde gegen den Heiligen Geist. Ich treffe ja viele Menschen um. Das ist halt spielerisch mit seinem Blut dem Herrn Jesus abgeschworen. Ich muss mit dir nichts mehr wissen. Gab eine lange Seelsorge. Ich habe dann mal gefragt, sagen Sie mal, wie sind Sie überhaupt draufgekommen, mir diesen Brief zu geben? Ich bin doch da in Arbeitskleidung rumgelaufen, mit keinem schwarzen Anzug. Sie haben mich nicht gekannt. Dann hat mich der Mensch groß angeschaut und hat gesagt, man spürt doch einen Menschen auf 10 Meter Entfernung ab, ob er an dem Tag schon den Namen angerufen hat. Sie selber konnte den Namen nicht mehr aussprechen, den Namen Jesus, aber der Name. Seitdem weiß ich, selbst wenn wir morgen gar nicht viel Zeit haben, nicht viel Kraft oder unsere Gedanken nicht sammeln wollen zu einem langen Gebet, der Name des Herrn ist ein festes Schloss. Wir dürfen sagen, Jesus, geh du heute mit, sei du bei mir. Es gibt kein wichtigeres Gebet als den Namen anzurufen. Schon bei den ersten Aposteln der Petrus hat gesagt, der Name, der über dem Gelähmten genannt wurde, hat ihm Kraft gegeben, diesem Jesus Vertrauen zu schenken. Da kommt eine neue Kraft in unser Leben hinein. Eine der ersten Predigtaufgaben, man bekommt ja in Tübingen dann sozusagen zum Freischwimmen Predigtaufgaben im Seminar, unteren oberen homiletischen Seminar. Kurz vor dem Examen habe ich als Aufgabe bekommen, Philipper 3. War bei meinem bisherigen Bibellesen noch gar nicht so aufgefallen, aber seitdem bewegt sich das. Und ich habe echt gesagt, bei meiner Beerdigung soll das der Text sein. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder vollkommen bin. Aber ich möchte ihm nachjagen. Ich möchte Christus ergreifen, nachdem er mich ergriffen hat. Ich möchte in ihm erfunden werden. Ich möchte ihn erkennen. Und das ist eigentlich so das Thema meines Lebens geworden. Nicht ich habe den Herrn Jesus gepackt, sondern er hat mich gepackt. Und jetzt möchte ich in der Zeit, die mir noch bleibt, so viel als möglich ihn erkennen. Erst im Alter gehen mir Zusammenhänge in der Bibel auf. So ähnlich, bloß noch viel schöner, wie vor dem ersten theologischen Examen, da habe ich furchtbar Angst gehabt, so wie ich kann. Da hat ein Freund gesagt, wir sehen, in den letzten Wochen, wenn du einigermaßen anständig geschafft hast, wird all das, was du Altes Testament, Neues Testament, Kirchengeschichte, praktische Theologie, wird zusammenströmen. Und so erlebe ich es jetzt im Alter, im Geistlichen, nicht im Wissen, sondern dass Erkenntnisse, Predigten, die man gehört hat, Bibelstrophen, Gesangbuchstrophen, zusammen strömen in dieser Erkenntnis. Ich möchte ihn erkennen, weil er mich ergriffen hat. Ich darf noch mit Ihnen beten. Herr Jesus, hab Dank, dass du ewiger, vollkommener Herr, so in einzelne Menschenleben hinein greifen kannst, Menschen ergreifen kannst und uns auch ein Verlangen geben kannst, dass wir uns nicht an Strömungen ausrichten, sondern von dir geführt unseren Weg zielstrebig gehen. Und dabei wachsen in Erkenntnis und in Liebe und in Vertrauen zu dir. Danke für all das, was du hier in der Schwesternschaft durch die Jahrzehnte hindurch gewirkt hast. Danke für die Bibelschülerinnen. Danke für alle Bewahrung. Sei auch bei den Kranken, um die wir uns sorgen. Auch in der Krankheit kannst du es festmachen, von dir ergriffen und nicht losgelassen. Danke dafür. Amen. Jetzt singen Sie noch zwei Strophen von dem Mir ist Erbarmung widerfahren, 277. Aber vielleicht haben Sie auch noch die ein oder andere Frage, Sie dürfen auch mich persönlich fragen. 277, die erste und die letzte Strophe. Wir können auch die Melodie nehmen, die hier steht.
Sie haben gesagt, man geht noch Fragen.
Ja.
Sie haben die Sache mit dem Brief erzählt und der Herzarzt. Sie sehen da eine Verbindung drin.
Die Ärztin hat mindestens gemeint, ja, dass da irgendwas, eine Belastung da ist.
Mhm. Aber in dem Brief stand nicht irgendwas Okkultes
gesagt. Nicht irgendwas Okkultes, gar nichts Schlimmes. Der Mensch hat Wunsch geäußert, ob man mit mir sprechen kann, Verbindung aufnehmen kann. Na, ich wünsche auch nicht, dass wir jetzt da so Angst haben vor den Dingen. Das ist jedenfalls für die Frage nicht eigenartig berührt. Nur vielleicht zwei Dinge. Vor Jahren durfte ich ja mal, war ich eingeladen bei Backes Nachtkaffee im Fernsehen. Da lief die Fernsehserie O Gott, Pfarrer, und er wollte wahrscheinlich so einen verhuckten Diätisten haben, wie er mit dem Zitat-Keuerleber dargestellt wurde. Ich habe gesagt, ich habe diese Serie gar nicht gesehen, wir haben gar keinen Fernseher. Ja, trotzdem, wir sprechen nicht über das, sondern allgemein über das Pfarrerbild. Die erste Frage, die er gestellt hat, hat er gesagt, es wird ja hier in Württemberg über den Keuerleber gesprochen, was denken Sie darüber? Als er dieses Glatteis geführt hat. Im Fernsehen, bei so Fernsehrunden, muss man immer einen Buhmann dabei haben, dass er interessant wird. Und so lief das. Da war ein Hamburger Pfarrer, der dafür damals schon eingetreten ist, dass man homophile Paare traut. Ja, was meinen Sie, Herr Chef, wo ihr gesagt habt, in der Frauordnung steht, Gott sucht den Menschen als Mann und Frau und segnete sie, das ist eigentlich eindeutig. Und er hat gesagt, wo steht das in der Bibel? Und ich sagte, gleich auf der ersten Seite von mir. Aber ich habe gemerkt, in der zweiten Hälfte hat man mich gar nichts mehr gefragt. Bis zum Schluss, der Herr Backes gesagt hat, Herr Schiffbuch, Sie sind so bibelkundig, vielleicht können Sie uns noch ein schönes Psalmwort zum Abschluss sagen, so typisch das aber gesagt. Und in mir hat es gekocht, ich habe gedacht, im ersten Augenblick sage ich, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Aber das doch mal überlegt, ob er das sagen soll. Live! Der Jesus hat das Wort gegeben, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben, auch in unserer Kirche. Und wir haben nachher so viel gesagt, sei Ihnen eine ganz, ganz große Hilfe gewesen. Dieses eine Bibelwort, das einem geschenkt wurde, in meinem Herzen, der Trinkwelt. Die Toren sprechen in ihrem Herzen. Gell? Und so war es neulich, habe ich müssen sagen, ich bin jetzt permanent im Fernsehen. Aber war gefragt worden in der Landesschau am frühen Donnerstagabend. Und meine Frau hat gesagt, warum hast du denn zugesagt? Die führen dich aufs Glatteis. Was soll's denn bringen?
Wir haben viel gebetet, haben viele Menschen dafür gebetet, für die Sendung. Und war so eine sympathische Moderatorin, die gesagt hat, gleich als Eingangsfrage, Herr Schäffuch, Gründonnerstag, was bewegt Sie an diesem Tag? Vorher haben Sie Osterhasen gezeigt, im Stall war Sendung mit durcheinander, da ist ein riesen Stau ist auf allen Autobahnen. Was bewegt Sie? Und ich war gar nicht darauf vorbereitet, könnte man sagen, am Gründonnerstag wird quer um den Erdball in Tausenden von Gemeinden das Mahl gefeiert, dem der Jesus sagt, das tut zu meinem Gedächtnis, bewegt mich zutiefst, dass in dieser Welt, in der der Teufel los ist, Jesus will, dass wir daran denken, dass der Erlöser gibt. Und es gab so in den folgenden 15 Minuten so ein gutes Klima auch mit der Moderatorin, dass ich bloß dankbar war und dass Gott mir Ruhe geschenkt hat, ist auch nicht selbstverständlich. Nächsten Tag ruft ein Redakteur an von der Stuttgarter Zeitung, der sonst mit der Kirche nicht viel am Hut hat, sagt, ich danke Ihnen. Wenn sonst Kirchenleute sprechen, sprechen sie vom Glauben oder von Religiosität oder von Kirche, ist ja von Jesus gesprochen. Endlich mal einer, der die Sache gerannt hat. Und da möchte ich Ihnen Mut machen, als Bibelstudierende, sprechen Sie nicht so verklausuliert, wir sind Christen, weil es uns um Jesus Christus geht. Und eigentlich wartet die Welt drauf, dass wir es nicht verstecken und offen von dem aussprechen, was uns wichtig ist. Deshalb durfte ich ja heute auch bei Ihnen sagen. Ich wünsche noch einen guten Abend. Und vor der Auseinandersetzung, wir stehen vor harten Zeiten. Jochen Klepper hat einmal ein Vers gedichtet, den heißt, das wird sich als der Sieg erweisen, dass du uns wieder in den Kampf gerissen hast. Dass wir für den Namen des Herrn Jesus eintreten können, auch in Bedrängnis. Sieg sein. Dazu sind sie berufen, auch die junge Mannschaft. Herzlichen Dank, dass ich kommen durfte und für alle Freundschaft, die ich bei Ihnen erfahren darf.
Vielen Dank.